Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, nie, was er dir Gutes getan hat. Ein tolles Lied aus Psalm 103, glaube ich. Und da komme ich auch nachher noch ein bisschen drauf zurück. Vielen Dank für die Begleitung und auch für das Aussuchen von dem passenden Lied. Du sollst ein Adler sein. Oder woher bekomme ich neue? Weil die vielleicht noch ein bisschen mehr ausdrückt, was Jesaja damit sagen möchte. Aber da komme ich nachher auch noch mehr dazu. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Pott, so. Neue Kraft, nie mehr müde. Was für eine Aussicht. Neue Kraft, das ist Balsam für unsere Ohren, für die Ohren von uns Frauen, von Müttern, die vielleicht einfach auch sehr gestresst sind oft, oder auch von Omas. Und ein Satz zum an die Wand hängen, denke ich mal. Damit man ihn einfach immer vor Augen hat. So auf Schritt und Tritt, aber was ist damit gemeint? Und vor allem, wie geht das? Ich glaube, die Brille brauche ich jetzt. Ich möchte Ihnen anhand der Adlerfamilie ein bisschen lieb machen und auch näher bringen, welches wunderbare Bild Gott uns da gegeben hat in seinem Wort und was das Ganze auch mit uns persönlich zu tun hat. Ich möchte auch immer wieder so kleine Einschübe bringen, die die Übertragung in das eigene, in das geistliche Leben, aber auch das physische Leben leichter machen sollen. Und einfach, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt. Wir waren als Familie früher öfters mal in Beilstein in der Falknerei und da hat mich immer wieder am meisten der Adler fasziniert. Der Adler, der fliegt höher als alle Vögel. Und der Adler, der nutzt die Strömungen des Windes, um einfach höher zu kommen und immer der Sonne entgegen. Und dann landet er auf dem Felsen und wartet auf den Wind, der ihn dann wieder weiter hochträgt. Die ganze Schöpfung hat Angst vor den Stürmen, aber der Adler, der trotzt den Stürmen, der ist ganz alleine oft majestätisch mitten im tobenden Sturm. Sein Nest, das baut er meistens oder am liebsten auch hoch oben in den Felsklüften und dort kommen auch seine Jungen zur Welt. Adlereltern sind liebevoll. Das Adlerei wird dort etwa 45 Tage lang vom Adlerweibchen ausgebrütet. Und wenn das Adlerjunge dann schlüpft, dann... Man sieht hier so ein kleines Adlerjunge, das von den Eltern richtig liebevoll beäugt wird. Und da jetzt der Einschub mal. Wusstet ihr, dass Adler das Fliegen nicht von Geburt an einfach so können? Sie beobachten das einfach bei ihren Eltern. Sie werden geprägt. Da gab es mal so eine Forschung von so einem Verhaltensforscher, der einfach entdeckte, dass das so ein irreversibler Lernvorgang ist. Und das hat es bei Enten und Gänsen mal studiert und merkte einfach, dass die Kleinen einfach geguckt haben auf das erste sich bewegende Objekt und es dann einfach nachgemacht haben. Und da kommt auch so meine erste Frage ans, wer hat mich geprägt? An wem habe ich mich so orientiert in meinem Leben und es dann auch genauso nachgemacht wie das Adlerjunge? Oder vielleicht auch, wen darf ich heute prägen? Die Bibel ermutigt uns Frauen, uns ältere Frauen immer wieder, einfach auch die Jüngeren zu lehren oder sie in die Hand zu nehmen, ihnen ein Vorbild zu sein und ihnen zu sagen, was einfach im Glauben sie zu unterweisen und auch was Gott so in der Bibel alles für die Frauen vorbereitet hat oder aufgeschrieben hat. einfach sie zu unterweisen in der Beziehung zu Gott, aber auch in der ganz normalen mittelmenschlichen Beziehung im Alltag mit der Familie. Und vielleicht entdecken Sie das ja auch für Sie in diesem Jahr, vielleicht als ältere Frau, sich das als neue Aufgabe zu sehen oder sich auch zeigen lassen, wo Sie Jüngere einfach mal von Ihrem Glauben erzählen können. Zurück zum Adler. Die kleinen Adler, die versuchen dann mit ihrem Flaum erste Flügelbewegungen zu machen. Die flattern dann und probieren aus, also sieht ziemlich goldig aus. Und dann, wenn die Adlerjungen so ihre erste Flügelversuche gemacht haben, dann kommt die Zeit des Mausers. Das heißt, die weichen Federn, die fallen aus und werden bis zum letzten Flaum quasi auch richtig schmerzhaft rausgezupft von dem Adlerjungen. Und in dieser Zeit kann das Adlerjunge nicht fliegen, sondern ist wirklich total darauf angewiesen, auf die Familie, dass es gut versorgt wird. Ein Schub. Oder konnte man leicht die Bedeutung von Vorbildern erkennen? Sowohl für junge Gläubige als auch für das Wachsen im Glauben. Und wie die Adler, so ist eigentlich auch unsere Aufgabe, müssen wir als Christen das Fliegen und das Jagen erlernen. Und da spielen so Eltern oder auch Adoptiveltern vielleicht eine wichtige Rolle. Fliegen im Alltag eines Christen, das bedeutet, sich nicht von den Umständen abhängig zu machen oder den Blick nicht auf die Umstände, die uns so oftmals so bewegen, zu richten, sondern auf Gott. Die Umstände, die ziehen uns ganz schnell herunter. Aber wenn man einen Blick auf Gottes Wort hat, auf die Bibel hat, dann weiß man, dass seine Verheißungen tragen. Und durch diese Umstände, in denen jede von ihnen steckt, trägt. Und das Jagen, das kann man vielleicht so vergleichen mit dem Suchen nach der festen Speise, nach der festen geistlichen Speise. Einfach um groß und stark, aber irgendwann muss man einfach selber nach der Nahrung suchen. Und an der Stelle möchte ich Ihnen einfach Lust drauf machen. Lust auf feste Speise. Ganz neue Lust, in Gottes Wort mal dann zu suchen, zu graben und selber darin zu lesen. Nur dadurch kann ich auch geistlich wachsen. Es reicht also nicht, um geistlich wachsen zu können, morgens irgendeinen schönen Bibelvers zu lesen. Ist schön, aber dadurch wachse ich nicht. Und die Bibel nennt es Milch. Aber zurück zum Adler. Was ist denn Mausern? Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut und da steht: Mausern, das heißt, das Federkleid wechseln, sich positiv entwickeln oder federn oder heranreifen, sich gut entwickeln oder sich machen. Und so umgangssprachlich kennt man das ja auch, dass Ältere von Jüngeren dann sagen, na, die hat sich ganz schön gemausert. Ich wusste eigentlich lange nicht, dass dieser Begriff aus der Bildsprache der Vögel kommt. Und Mausern, das ist so eine Angelegenheit, die ein Vogel ganz regelmäßig durchmacht. Dabei verliert er einfach nach und nach seine Federn. Sicher nicht immer der schönste Anblick, wenn so ein Vogel ein bisschen gemausert ist. Aber wenn dann die neuen Federn nachgewachsen sind, dann ist der Vogel wie neu eingekleidet. Einschub. In der Bibel, im Psalm 103, so wie wir auch vorher gesungen haben, da lesen wir in Vers 5, da wird aufs Mausern angespielt. Da heißt's: und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und wörtlich heißt es, dass deine Jugend erneuert wird wie beim Adler. Oder zugespitzt oder übertragen möchte ich sagen, Gott ermöglicht dir das Mausern. Wenn also ein Mensch zum Glauben kommt, dann fallen die Federn aus, so im übertragenen Sinn. Sicher nicht, damit er sich in Zukunft mit fremden Federn schmücken kann, sondern vielmehr lässt Gott ihm einfach ein neues Federkleid wachsen. Und jede Mauser erinnert uns einfach auch daran, dass an das neue geistliche Leben. Und letztendlich ist die Auferstehung, die, wenn ein gläubiger Mensch gestorben ist und dann auferstehen darf, das ist dann quasi die letzte ewige Verjüngung. Gott verwandelt unseren Leib bei der Auferstehung, unseren irdischen Leib, in einen lebendigen Leib, der für immer bleibt. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir oftmals mit Krankheiten zu tun haben, weil einfach unser irdischer Leib noch nicht erlöst ist. Der innere ja, aber der irdische steht einfach noch unter der Sünde. Das nur so in Klammer. Und damit wir quasi mal geistlich auferstehen können oder mit einem neuen Leib bekommen, hat Jesus für uns Federn gelassen. Er ist Mensch geworden für uns oder an unserer Stelle gestorben, statt uns. Und auch als Christen erleben wir immer wieder diese Zeit des Mauserns. Zum Beispiel, wenn uns Gott durch den Heiligen Geist Dinge zeigt, die einfach nicht in Ordnung sind. Wo uns Dinge aufgehen zu versagen, wo wir einfach nicht auf dem richtigen Pfad sind. Und die oder einfach uns auch zur Umkehr und zur Buße leitet. Buße, das ist so ein altes Wort und hat oftmals in unserem normalen Sprachgebrauch gar nicht mehr so die Betonung drauf. Aber es hat, finde ich, nie an Aktualität verloren. Und an meiner Konfirmation war das ein Satz unter anderem, den ich damals sagen durfte: Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Das heißt also sich verändern, regelmäßig verändern durch die Erneuerung unseres Sinnes, durch unsere Gedanken. Und manchmal können auch so seelische Nöte so eine Art Mauser sein. Wenn uns Gott so eine gewisse Brachzeit verordnet, und da tun wir einfach gut darum, uns auf sein Wort zu berufen, uns das, damit zu beschäftigen, es aufzusaugen und einfach damit wieder neue Kraft und neue Perspektive zu bekommen. Ich komme aus der Ulmer Gegend, aus einer ländlichen Gegend, und da weiß ich noch sehr gut, dass da früher die Felder von den Bauern nach der Ernte einfach abgebrannt wurden. Da haben dann riesen Rauchwolken und die ganzen Felder haben einfach lichterloh gebrannt. Und am Schluss blieb einfach nur Asche zurück. Und das war dann aber wiederum ein sehr guter Dünger für die neue Frucht, die eingepflanzt oder eingesät wurde. Und als Sinnbild dafür denke ich mal, wenn wir unsere Brachzeiten so im Rückblick sehen können oder so Wüstenzeiten, dass durch gewisses Abgebranntes wieder Neues entstehen kann, dann bekommt so eine Dürrezeit vielleicht auch eine ganz neue Bedeutung. Aber zurück zum Adler. Gereinigt, geläutert, das Wunder geschieht. Es wachsen neue Schwingen. Und beim heran- oder ausgewachsenen Adler, da sind die Schwingen bis zu 2,30 Meter an Spannweite. Wenn das Adlerjunge flügge wird, also der Flaum verliert und die Flugfedern nachkommen, dann fliegen die Eltern immer wieder über das Nest und schlagen mit den Flügeln, um das Junge zu prägen, damit es das eben nachmachen kann. Das Junge ahmt also die Eltern nach und schlägt ebenfalls mit den Flugfedern. Der Wind, den die Eltern da mit ihrem großen Flügelschlag verursachen, der hebt dann das Kleine so ein paar Zentimeter hoch. Und das sind so die ersten Flugversuche von dem Kleinen. Das wiegt in dieser Zeit wohl auch ein ganzes Pfund mehr als die Eltern. Aber das braucht es einfach auch für die nächste Stufe, um dann selber fliegen lernen zu können. Ich habe vorher gesagt, die Adlereltern sind nicht nur liebevoll, die sind sehr liebevoll, aber sie sind auch sehr klug. Und wenn es für die Jungen an der Zeit ist, das Nest zu verlassen, dann beginnen die Eltern, es ihnen ungemütlich zu machen. Das kann man sich so als Mamas gar nicht vorstellen, gell? Das Moos wird rausgeworfen, bis die jungen Adler ganz unbequem auf den Ästen sitzen oder auf dem blanken Felsen. Und dann werfen sie auch noch das Junge aus dem Nest. Muss man sich mal vorstellen. Aber es wird von den Eltern ganz aufmerksam beobachtet. Breitet es seine Schwingen aus und probiert es einfach mal so richtig, dann ist es gut. Aber wenn es einfach runterfliegt, dann kommen sofort die Eltern her und fangen das Junge mit ihren Flügeln auf und bringen es zum Nest zurück. Und dann beginnt das Lehrstück von vorne. Ein Schub. Und hier so meine Frage. Vielleicht ist es auch für Sie an der Zeit, das bequeme Nest zu verlassen, in dem es quasi nur Milch gab, als geistliche Nahrung. Und ist es Zeit, selbstständig im Wort Gottes mal nachzuforschen, was da drin steht, um auch geistlich wachsen zu können? Nach ungefähr einem Monat hat der junge Adler dann gelernt, in den Lüften zu schweben. Und nach erst 4, 5 Jahren gilt er so richtig als ausgewachsener Adler. Und dann, als so kleiner, da flattert er nicht mehr nur so wild mit seinem Flaum, sondern er lernt auch richtig mit der Thermik sich treiben zu lassen. Er lernt aufzusteigen, indem er einfach die thermalen Luftströmungen ausnutzt. Er breitet seine Flügel und Schwanzfedern aus und lässt sich vom Wind tragen und gleitet hinunter und so weiter. Man kann sich das richtig gut, ganz gut vorstellen. Und dieses Gleiten, das ermöglicht dem Adler dann auch mit geringem Energieaufwand und wenig Flügelschlägen durch die Lüfte zu fliegen. Und dann ist der Adler der König der Lüfte, majestätisch, unangreifbar, fast unangreifbar. Denn der Adler hat wenig natürliche Feinde, aber einen Feind gibt's. Wer könnte das sein? Bitte? Der Mensch, ja, manchmal leider auch, aber nee, ein Tier. Ganz unscheinbar irgendwie. Manchmal ein bisschen nervig. Die kennen wir auch, wenn Schnee angekündigt wird, dann sind die meist auf die Felder anzutreffen. Genau, die Krähen. Die wagt es, den Adler anzugreifen. Die Krähe, die setzt sich auf den Rücken vom Adler und beißt und hackt ihm immer wieder in den Nacken. Und der Nacken, der ist eine ganz besonders empfindliche Stelle bei Mensch und Tier. Man kennt es von den Katzen und auch von den Hunden, die tragen da ihre Kleinen und da kommt das Kleine quasi in so eine Schockstarre. Und das Gleiche ist eben beim Adler auch. Und ich glaube, bei uns Menschen ist der Nacken auch so eine empfindliche Stelle. Man kennt es ja auch so Aussprüche, die Angst sitzt mir im Nacken oder man hat oft Rückenschmerzen, weil man den Nacken einzieht, weil man verkrampft wird. Aber was sind unsere Krähen, die uns im Nacken sitzen? Oder an unsere empfindliche Stellen? Sind oftmals Gedanken wie werde ich das bloß schaffen? Oder was wird die von mir denken? Oder hoffentlich erfährt es niemals jemand? Oder wie soll das bloß weitergehen? So Dinge, so Kämpfe, und mit denen sind wir nicht allein. Weil die Strategie des Feindes, die ist schon ganz viele tausende Jahre alt. Schon im Paradies mit der Eva ist es ihm geglückt. Er hat nicht gesagt, iss doch ruhig von den Bäumen oder von dem Baum, sondern er hat in Frage gestellt. Er hat gesagt, sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott dir etwas Gutes vorenthalten? Das heißt, der Feind, der stellt ganz oft Gottes Wort einfach in Frage, auch heute, auch bei Ihnen, auch bei mir. Und sät damit Zweifel oder versucht es zumindest. Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, mal seine Zweifel zu untersuchen und zu gucken, woher das kommt, wo der Teufel, wo der Satan einfach das Wort Gottes in Frage gestellt hat, bei Ihnen, in Ihrem Bereich. 3000 Jahre später hat es bei Jesus genauso probiert. In der Wüste, als Jesus versucht wurde, da hat er zu Jesus gesagt, wenn du so einen großen Hunger hast, dann sprich doch zu dem Felsen, dann wird er Brot. Oder stürz dich hier hinunter, denn es steht ja geschrieben, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Das heißt also, der Feind, der kennt sich ganz gut in Gottes Wort aus. Allerdings sind diese Verse bei der Versuchung aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn wir es nicht genauso tun, dass wir uns gut mit dem Wort Gottes auskennen, dann gehen wir ganz, ganz schnell irgendwelchen Dingen auf den Leim und merken es gar nicht. Da können wir es gar nicht unterscheiden. Und deswegen, ich möchte Sie immer wieder ermutigen, selber in der Bibel zu lesen. Und nicht nur von anderen so die Bedeutung erklärt zu bekommen. Gottes Wort gibt allein Halt, auch in diesen haltlosen Zeiten. Zitate von Menschen sind auch ganz nett, aber sie geben einfach keinen Halt. Das ist wie Second Hand. Und die Devise heißt First Hand, aus erster Hand. Secondhand könnte man vielleicht auch so ausdrücken, eine Freundin erzählt Ihnen von einer tollen Massage, oh, das ist so schön und du kannst dich zurücklehnen und dann wirst du massiert. Aber wenn du es selber nicht erlebt hast, dann bringt es dir ja gar nichts. Was sind also deine Krähen? Was sind ihre Krähen? Welche Lügen will der Feind dir ins Ohr setzen und flüstern. Zurück zum Adler. Wie geht der Adler mit der Krähe um? Der Adler reagiert nicht auf die lästige Krähe. Er kämpft nicht mal mit der Krähe. Er verschwendet keine Zeit oder Energie für die Krähe. Er öffnet einfach seine Flügel. Er weiß ja, wie man sich emporheben kann, hat es ja gelernt, er wurde geprägt, hatte Vorbilder und beginnt einfach sich höher Richtung Himmel zu bewegen. Und je höher er fliegt, umso weniger Luft bekommt die Krähe, weil die kann da oben nicht mehr atmen. Und irgendwann fällt sie einfach aufgrund von Sauerstoffmangel von runter. Und auch uns darf das so ein Bild sein. Auch wir können die Krähen loswerden, wenn wir wollen, wenn wir uns näher zu Gott ziehen lassen, wenn wir uns ihm hinwenden und bibelfest dem Feind widerstehen können. Jakobus 4 steht in Vers 7 und 8, so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das heißt, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, wer vor dir steht. Oder im Bild des Sports zu sprechen, wenn du weißt, dass dein Team gewinnt, dann kannst du auch mit Rückschlägen besser umgehen, weil du weißt ja, du wirst gewinnen. Verschwende also keine Zeit mit den Krähen in deinem Leben. Nimm sie einfach in die Höhe und sie werden verblassen. Noch ein weiterer Punkt ist mir im Vergleich mit dem Fliegen und dem Glauben wichtig. Wer fliegt, der bekommt eine neue Perspektive. Von oben, das sieht vieles ganz anders aus. Da behält man den Überblick. Von oben betrachtet, da werden auch manche Dinge einfach klein und bedeutungslos. So eine dunkle Wand, die uns einen Blick versperrt, die spielt da gar keine Rolle mehr. Die kann man mit Leichtigkeit überwinden. Oder auch Zäune, die das Denken eingrenzen wollen, Mauern, die uns einschränken. Und auf diese Perspektive kommt es einfach drauf an. Wie bei unserer Adlerfamilie. Die Adlereltern werfen ihre Kinder nicht nur mit aller Härte aus dem Nest, damit sie fliegen lernen, nur deswegen. Sie fangen sie aber auch auf, wenn sie bei ihren ersten Flugversuchen einfach ins Taumeln geraten. Und genauso handelt Gott auch mit uns. Er will uns auffangen, das steht in seinem Wort. Er will uns auffangen, wo wir auf dem Flug des Glaubens ins Straucheln geraten. Er will uns mit seinen Fittichen decken. Und diese Verheißung, die gilt uns allen, wenn wir den Flug des Glaubens wagen. Ja, jetzt ist er König der Lüfte. Und mit diesem Bild vom Überblick, da können wir einfach auch die Geschehnisse unserer Zeit viel besser einordnen oder analysieren. In Matthäus 24, in der Abschiedsrede von Jesus, da spricht er, dass man von Kriegen und Kriegsgeschrei hören wird, von Erdbeben und Hungersnöten und dass den Völkern auf der Erde bange ist und sie vergehen vor Furcht. Ja, und da, wenn man so in die Zeitung guckt und Nachrichten mitbekommt, da könnte es einem manchmal schon Angst und Bange werden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wer das Wort Gottes kennt, der weiß, dass es da weitergeht. Da sagt in Lukas 21 steht, und wenn sowas anfängt zu geschehen, weiß jemand, wie es weitergeht? Oh, sehr gut. Dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da heißt es nicht, ja, hab auch Angst und verkriech dich und nee, Kopf hoch. Weil ich weiß, dass da noch jemand über mir steht. Weil ich den kenne, der allmächtige Gott ist, der nicht müde und nicht matt wird. Und in den Versen vor diesem Hauptvers, der auch auf der Karte steht, den Sie auf dem Platz haben, da wird Gott mit diesen Eigenschaften beschrieben. Und das möchte ich gerne noch vorlesen. Das ist Jesaja 40, ab Vers 28. Weißt du es nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde und nicht matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge, also junge, starke Männer, werden müde und matt und Männer straucheln, aber straucheln und fallen. Und dann kommt der Vers, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft oder gewinnen neue Kraft. Und in genau diesen Versen, da wird Gott mit diesen Eigenschaften beschrieben. Nicht müde und nicht matt. Und das ist doch eigentlich eine geniale, begründete Kraftquelle, eine Hoffnung, ein gutes Fundament, eine wunderbare Verheißung. Egal, was uns die Krähen zukrähen wollen, egal, es ist bei jeder anders. Aber mit und durch ihn bekommen wir diese neue Kraft, die neue Perspektive, neuen Mut, neue Hoffnung, neue Freude. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Wie schon am Anfang gesagt, ist ein Satz zum an die Wand hängen oder in Geldbeutel stecken oder im Bad am Spiegel, einfach so sich das immer wieder vor Augen zu suchen, rufen. Aber wie geht es denn? Was ist denn harren? Ist auch so ein altes Wort, aber mir hat es einfach besser gefallen, als in manchen neueren Übersetzungen, da steht, die dem Herrn vertrauen. Ja, Vertrauen gehört auch dazu zum Harren. Aber harren, das ist mehr. Das Vertrauen sagt einfach noch nicht alles. Harren, das ist was Aktives. Da ist Spannkraft drin. Harren bedeutet geduldiges Warten. Geduldiges Warten. Nicht passiv, sondern richtig aktiv. Ringend um irgendeine Antwort. Betend, auf Gott vertrauend, nicht gleich das Handtuch werfend. Wie so ein kleines Küken im Nest. Wir haben oftmals bei uns an der Terrasse im Sommer so Rotschwänzchen, die da kommen. Und ich beobachte das so gern, wenn die Kleinen dann so ihre Schnäbel rausstrecken und einen mega Lärm machen, bis die Mama endlich kommt. Die sind so, die harren geduldig. Ich meine, sie können eh nichts anders machen, aber einfach so diese Spannkraft, die dann ihre Mäulchen aufsperren, bis die Mama endlich kommt. Das bedeutet harren, geduldig dranbleiben. Harren ist auch der Glaube, der sich einfach nicht entmutigen lässt. Oder auch nicht durch die Erfahrung irgendwelcher menschlicher Schwachheit oder unlösbarer Probleme. Und dieser Text, den ich jetzt auch vorgelesen habe, das ging ums Volk Israel. Die waren da schon 70 Jahre lang in der Gefangenschaft, im Exil. Und die wurden langsam müde zu beten, müde zu hoffen, müde zu glauben. Und Zweifel machten sich breit. Vielleicht auch zu vergleichen mit den Krähen in ihrem Leben, in unserem Leben. So Sätze wie, könnte es sein, dass Gott uns vergessen hat? Wer bin ich schon, dass er speziell auf mich Acht hat? Oder auf mich achten sollte? Mein Weg ist dem Herrn eh verborgen. Warum soll er bei seinen großartigen Plänen genau auf mich irgendwie für mich was übrig haben? Vielleicht kennt er mich ja nicht mal. Vielleicht kennen sie auch solche Krähen, Zweifel. Und die Lösung, die wird da bei Jesaja gleich mit dazugegeben. Der Jesaja, der lädt ein, den Blick von sich selber wegzulenken, weg von seiner Ich-Bezogenheit, weg von ich, meins, mir, meiner, Herr segne diese vier, gibt es ja diesen Spruch, ich, mir, meiners, mich oder meins, ich kenne mich da nicht so aus. Oder einfach aus so das Selbstmitleid, ach, ich bin die Ärmste und alle anderen sind schöner, begabter, jünger, wie auch immer. Selbstmitleid kennt ja jede von uns. Und der Jesaja, der lädt ein zum Sternezählen. In Vers 26 heißt es, hebt eure Augen in die Höhe. Wer hat dies alles geschaffen? Und er ruft sie alle mit Namen. Er ruft also jeden Stern mit Namen. Und wenn man auch heutzutage, wenn es mal eine sternklare Nacht gibt, mal hochguckt in den Himmel und fängt mal an, so ein bisschen zu zählen. Unglaublich. Durch unsere Forschungen hat man wohl herausgefunden, dass es über 70 Trilliarden Sterne gibt. Das heißt, es ist eine Zahl mit 21 Nullen. Also ich würde mich schon bei den Nullen verzählen, aber Gott kennt die Sterne mit Namen. Und bei solchem Blick, da kann man einfach dann wirklich staunen drüber und wenn man das bekennt, ich glaube an den Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn man dann diesen Perspektivwechsel hat, wo zum Beispiel auch in Psalm 139 ganz toll steht. Also wenn Sie von heute Morgen nichts mitnehmen sollten, nehmen Sie das mit, Psalm 139, einfach heute Mittag, heute Abend mal zu lesen, so als Einstieg auch ins aktive Bibellesen wieder. Und gerade wenn uns dann mal wieder diese 5 Minuten der Selbstzweifel oder der Zweifel überhaupt an Gott ereilen, das soll ja manchmal vorkommen, dann einfach oder auch wenn unsere Gefühle uns vielleicht in eine falsche Richtung lenken wollen. Wir sind ja oftmals so von Gefühlen bestimmt, wir Frauen. Es hat auch was Gutes, aber Gefühle können ganz schön täuschen. Und da müssen wir einfach auch dann immer wieder lesen, worin steht, er hat uns wunderbar gemacht, jeden Einzelnen erdacht. Und da wissen wir einfach, Gott hat mich unmöglich vergessen. Und da kann man einfach draufkommen beim Sternezählen. Und da fällt es mir auch leichter zu glauben. Zu glauben, dass Gott genau da anfängt, wo meine Möglichkeiten am Ende sind. Aber wir leben auch in so einer Zeit, wo das geduldige Warten ganz schön schwer fällt. Alles muss sofort gehen. Das Essen wird noch schnell beim Imbiss geholt. Der Chef will vielleicht schon 2 Tage vorher das Ergebnis haben, wenn man was bestellt hat. Na, das muss doch morgen da sein. Oder wenn man zu Hause keine Zeit hat, gibt es die 5-Minuten-Terrine. Alles ist sehr kurz gehalten. Oder auch beim Beten. Ja, wir wollen noch kurz beten. Das erschreckt mich manchmal. Und wie gut, dass es da einfach noch alte Menschen gibt, die das auch bezeugen, die auch aus so einer Zeit sich daran erinnern, wo noch nicht alles mit so einer Turbogeschwindigkeit gehen musste. Menschen, die mit Jesus Christus alt geworden sind und die das in ihrem Leben ganz arg oft auch erlebt haben. Und wenn sie mir dann sagen, es gab Zeiten, da wusste ich morgens noch nicht, wie ich irgendwie den Tag durchstehen kann bis zum Abend. Und Gott hat mir Kraft gegeben. Immer genug für diesen einen Tag. So habe ich geglaubt von einem Tag zum nächsten. Wir haben da auch eine tolle Karte, Kraft für jeden Tag, wo auch dieses Gedicht drin ist. Gib mir Kraft für einen Tag. Und eine gute Erfahrung der ganzen Christenheit zeigt eigentlich, der Glaube, der lebt vom Bezeugen. Der lebt von Zeugen. Hebräerbrief redet von einer Wolke von Zeugen. Und ich glaube, dass es gerade auch ganz wichtig ist, dass wir davon bezeugen, was Gott in unserem Leben getan hat. Oder wie wir auf Gott geharrt haben und er zu seinen Verheißungen stand. Oder wie er da angefangen hat, wo meine Möglichkeiten aufgehört haben. Einschub. Über was unterhalten wir uns so beim Kaffee trinken? Oder mit Freunden? Spielt da der Glaube irgendeine Rolle? Vielleicht, wenn überhaupt, das Tischgebet? Aber auch das steht in der Bibel, wer Jesus bekennt vor den Menschen, zu dem wird er sich auch bekennen vor seinem himmlischen Vater. Gott fängt da an, wo wir mit unseren Möglichkeiten aufhören. Wo wir glaubensmüde, vielleicht auch geistlich ausgebrannt sind. Möchte ich einfach auch an die Worte von Jesus erinnern, wo er gesagt hat, die Starken, die bedarfen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, ja, ich bin gekommen für was? Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das heißt, er ruft nicht die Glaubenshelden, sondern die, die einfach ihre eigene Schwachheit sehen und erkennen. Er ruft nicht die, die alles richtig machen, wo alles klappt, die alles im Griff haben, oder die viele gute Werke tun wollen, um sich irgendwas an Seelenheil zu verdienen. Sondern nee, er ruft die, die ihre Sünden bekennen, die umkehren, die Buße tun. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch, der Jesus Christus als seinen Erlöser annimmt und die Tatsache anerkennt, dass er ein sündiger Mensch ist und sich nicht selber retten kann, dass der errettet werden wird. Dass jeder Mensch, der erkennt, dass in ihm nichts Gutes ist, wodurch er irgendwie ewiges Leben verdient hätte, sondern dass Jesus an seiner Stadt, an meiner Stadt, an ihrer Stadt das Blut vergossen hat. Und er ruft diejenigen, die erkennen, dass sie einfach nichts dazu beitragen können. Ein neues Leben in eigenen Versuchen mit eigenem aktiven Flügelschlag, der nur Kraft und Energie raubt, sondern im Aufwind der Thermik einer lebendigen persönlichen Beziehung zu Jesus glauben kann. Und dass ich überhaupt glauben kann, das ist einfach ein Geschenk. Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann den Glauben nicht hervorbringen, egal wie sehr ich mich auch anstrenge. Diesen Glauben an Jesus ist einfach ein Geschenk. Man kann das auch in Epheser 2, Vers 8 bis 10 nachlesen. Ich möchte Sie einfach auch heute Morgen dazu ermutigen, so einen Herrschaftswechsel, falls Sie das noch nicht getan haben, zu vollziehen in Ihrem Leben und sich ganz unter den allmächtigen Gott zu stellen. Ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Und nur in der persönlichen Beziehung zu Jesus können wir diese neue Kraft gewinnen und auffahren wie die Adler, ohne müde und matt zu werden. Und darin liegt einfach der Schlüssel. Gott gibt keinen Vorrat an Kraft für Wochen oder Monate oder fürs ganze Jahr. Was morgen kommt, ist ungewiss. Und es liegt aber in seiner Hand verborgen. Aber für heute gewinnen wir, und deswegen mag ich auch die alte Übersetzung, gewinnen, das heißt einfach, ich kann nichts dafür tun. Wenn man beim Preisausschreiben mitgemacht hat und dann gewinnt, okay, man hat beim Preisausschreiben mitgemacht, aber man gewinnt die Kraft, wenn man auf ihn harrt. Und was brauchen wir mehr? Gestern ist vorbei. Morgen ist noch nicht da. Und heute hilft der Herr. Und ich möchte einfach auch sagen, es gibt so viele Seminare, wo man sich an irgendwelchen Selbstwert erkennen und wie auch immer so die neuen Dinge sind. Vielleicht haben Sie auch damit gerechnet, jetzt irgendwelche 5 Tipps zu bekommen. Ich möchte einfach ganz bewusst zurückgehen zu dem, was Gott uns in seinem inspirierten Wort gegeben hat. Von ihm gegeben. Einfach Mut machen dazu. Zurück zu dem gehen, was wir einfach schon von ihm haben. Und dann, wenn wir auf ihn harren, wenn wir da fest drin sind, dann können wir einfach mit dieser Kraft, neuen Kraft, keine alte Kraft, keine, ausgelutschte, sondern wirklich neue Kraft gewinnen. Ich habe vorher auch von dem Bezeugen gesprochen. Und ich bin ja für Marburger Medien unterwegs. Ich sage nachher noch ein paar Sachen dazu. Aber wir wollen einfach auch Ideen weitergeben, wie Sie Ihren Glauben an andere Menschen weitergeben können. Wir stellen Produkte her, wo oftmals Bibelverse drin sind. Und das ist mir einfach auch wichtig, weil auch in der Bibel steht, dass Gottes Wort nie leer zurückkommt. Gar nie leer. Und das ist doch genial. Manchmal sind wir so scheu und denken, der kann ich jetzt keinen Bibelvers geben, möchte irgendwas anders. Nö, wenn da drin steht, sein Wort kommt nie leer zurück. Machen wir es doch einfach. Und da möchte ich Sie einfach auch mit diesem Vortrag ermutigen, Ihren Glauben zu bezeugen an anderen. Ich würde nur gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das aktuell ist. Wir danken dir dafür, dass wir es haben dürfen, dass wir es in aller Freiheit noch lesen dürfen. Dass wir Gnadenzeit haben, um das auch an andere weiterzugeben. Und ich möchte einfach auch dafür bitten, dass das, was du in deinem Wort gesagt hast, dass wir mal auf dich harren, dass wir dann die neue Kraft gewinnen. Und du weißt, wie bei jeder Frau hier das Umfeld aussieht und wo sie drinsteckt und wo es uns schwerfällt, auf dich zu vertrauen, auf dich zu harren, an dir zu bleiben. Und Ich bitte dich einfach dafür, dass du uns das immer wieder auch zeigst und spüren lässt, dass wir es erkennen, dass du zu deinem Wort stehst und wir wirklich in dir die neue Kraft bekommen, in der Situation, wo wir auch immer stehen. Weil dein Wort ist wahr und es trügt nicht, es hält ganz gewiss, was es verspricht. Und da wollen wir einfach wieder ganz neu drauf vertrauen, dass du dazu stehst. Vielen Dank. Amen.